Hier und bevor ich dann noch bete, ich möchte dich einladen, Heiligabend, 15.30 Uhr haben wir Gottesdienst hier. Wir haben vorne auch im Eingangsbereich so ein Whiteboard hängen. Bring einfach Menschen mit, bring Leute mit. Wir haben gerade so ein Hammerzeugnis von Gabi gehört und von Ronny. Menschen sind zu Weihnachten besonders offen und deswegen lade deine Freunde, Arbeitskollegen, Leute aus deiner Familie ein, bring sie mit. Heiligabend hier um 15.30 Uhr hier in der Gemeinde. Ja, ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du einfach ja, dass du lebst, Herr, und weil du lebst, dürfen wir auch leben. Ich danke dir für diesen Gottesdienst heute Morgen hier und jeden Gottesdienst in der Stadt, Herr. Und ich bete, dass du ganz neu unser Herzen berührst, Herr. Herr, dass du wirklich Erweckung schenkst, Herr. Herr, dass du uns näher zu dir ziehst. Und ich danke dir für das, was du tust, Herr. Und du willst so viele Dinge tun, Herr. Und oft sind wir so beschäftigt mit uns selber und sehen gar nicht, was du so auf dem Schirm hast, Herr. Wo du Menschen siehst, die dich noch nicht kennen. Oder wo du uns verändern willst, Herr. Und ich bete, dass du heute Morgen wirklich mit dem durchkommst, Heiliger Geist, dass du mächtig wirkst, Herr, und dass du dein Wort bestätigst und dass du uns neu an Feier setzt, dass wir neu einen Impuls von dir bekommen, Herr, dass wir echt ermutigt sind, Herr, dass wir weitergehen, Herr, und dass wir dankbar sind, dass wir dich kennen, Herr Jesus. Und wenn hier Menschen heute Morgen sind, die dich nicht kennen, bitte dich, Herr, dass du, Heiliger Geist, sie ganz liebevoll berührst, Herr, dass du sie durch dein Wort triffst einfach, Herr, und dass sie zu dir finden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. Ja, mein Thema heute, bevor wir in die Weihnachtszeit starten, nächsten Sonntag ist ja der erste Advent, ist das Thema Veränderung. Veränderung, ja. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, ne? Also gab es so eine Werbung mal irgendwie, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und Gott will auf keinen Fall, dass du so bleibst, wie du bist, ja. Ich lese aus Epheser 2, Vers 10 einen ganz bekannten Vers vor. Ich empfehle euch zu Hause mal die Verse 1 bis 9 zu Hause zu lesen. Da ist nämlich das der Kontext. Aber ich lese einfach mal Epheser 2, 10. Da heißt es, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück oder auch Meisterwerk. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, damit wir unser Leben gestalten, damit wir darin wandeln. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Ja, das heißt, du bist ein Meisterstück Gottes. Ja, du bist ein Meisterwerk Gottes. Du bist nicht von der Stange. Du bist nicht irgendeiner von 8 Milliarden Menschen, die Gott nicht auf dem Schirm hat. Nein, du bist etwas ganz Besonderes. Du bist keine bloße Nummer für ihn. Das, denke ich, weißt du schon. Du bist keine Massenproduktion, sondern du bist ein Meisterwerk in Jesus Christus, wenn du ihn kennst. Ja? Vielleicht hast du heute Morgen schon in den Spiegel geschaut. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Ne? Also die meisten von euch haben schon in den Spiegel geschaut. Und vielleicht habt ihr gedacht, Mann, sehe ich heute Morgen gut aus. Oder hast du auch gedacht, nee, ich sehe nicht so gut aus. Also wir Männer, wir haben nicht das Problem damit. Ne? Wir sind vielleicht, also ich jetzt vielleicht dicker, unrasiert oder rasiert, ne? Fettige Haare. Und wir Männer sagen dann, ein Meisterstück, ey. Oder ein Meisterwerk. Ne? Okay, die Frauen sagen dann, na okay, also ist nicht ganz so. Aber in Jesus Christus seid ihr Gottes Meisterstück. Auch die Frauen, auch die Männer. Und als er dich gemacht hat, wie gesagt, als er dich geschaffen hat, hat er dich geformt. Gott ist wie ein Künstler, ja. Und ich habe mal geguckt, Meisterstück kommt aus dem Handwerksbereich, also ein Handwerksmeister, der das macht. Und Meisterwerk ist sowas Künstlerisches, also ein Künstler, irgendwie so ein Picasso oder so ein Monet. Und als Gott dich geformt hat, hat er gesagt, du wirst mein Meisterstück sein. Und das gilt für jeden Menschen, auch jeder Mensch, der Gott noch nicht kennt, der Jesus noch nicht kennt. Gott wollte was ganz Besonderes, oder er wollte etwas ganz Besonderes durch dich hervorbringen auf dieser Erde. Du bist ein Original. Und bei jedem Künstler ist es so, also wenn du einen Künstler siehst, ich bin absolut kein Kunstexperte und Kunstfreak, ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst, aber du siehst bei jedem Künstler eine spezielle Handschrift, ob das ein Bild ist oder ob das eine Skulptur ist. Ja? Wenn du zum Beispiel, was ich jetzt, so ein Monet hast, vielleicht hast du ein Monet zu Hause, vielleicht auch nicht, also sind ja teuer die Dinger, vielleicht hast du einen künstlichen Monet oder so einen nachgemachten. Aber bei Monet habe ich mir sagen lassen, ist viel Natur drin, ein besonderer Lichtanfall, kurze Pinselstriche. Und wenn du Ahnung davon hast, sagst du, wow, das ist ein Monet. Ne? Und wenn du so ein Gesicht siehst, so ein Porträt, und hier ist ein Auge und da ist ein Auge und da ist das Auge, dann weiß man, das ist ein Picasso, genau richtig. Und so ist es auch bei Gott. Ja? Seine spezielle Handschrift ist in deinem Leben sichtbar und soll sichtbar werden, noch mehr sichtbar werden. Sodass Leute sagen, wow, du hast irgendwas, was ich nicht verstehe, aber ich will das auch haben, so wie wir es heute Morgen von Gabi schon gehört haben. Dass die Menschen sagen, du hast was in deinem Leben, das habe ich nicht, was ist das? Und das ist diese Handschrift Gottes. Ja? So, die Frage ist einfach, sieht man diese Handschrift Gottes, sieht man das in deinem Leben? Und zwar ist es so, dass Gott dich da weiter und weiter und weiter führen möchte. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört, da haben einige einen Bericht gegeben und meine Tochter Hanna, oder unsere Tochter Hanna war hier vorne. Und okay, Hanna ist eine junge Frau, sie sieht, ne, also ich bin jetzt ihr Papa, sie sieht wirklich gut aus, aber sie hat gestrahlt und dieses Strahlen, dieses, was da durchkam und was sie gesagt hat, da war richtig Power drin. Ne? Und ich habe gedacht, wow, vielleicht wird sie irgendwann mal predigen, weil das war der Heilige Geist. Und das ist das, was Gott in jedem von euch tut. Ja, wenn du dich zur Verfügung stellst, kommt das einfach raus. Dann kommt das durch. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, ja, Herr, ich will mich verändern lassen. Ich will mich verändern lassen. Ja, sagst du, ja, Veränderung. 9 von 10 Leute mögen keine Veränderung. Also wenn du heute Morgen kratzen musstest, schlecht. Kann das nicht jeden Tag so sein, ne? Also 9 von 10 Leute mögen keine Veränderung. Ich will immer meine gleiche Arbeit haben, mein gleiches Frühstück haben. Ich will mein gleiches Bett haben, vor allem, wenn man älter wird. So wie ich dann merkst du, oh Mann, jetzt fehlt mir das ja aber, was ich eigentlich zu Hause habe. So, die Frage ist einfach, Gott möchte dich verändern. Er möchte Dinge hervorbringen. Er möchte verschiedene Pinselstriche in deinem Leben noch setzen, noch viele setzen. Egal wie alt du heute Morgen bist, egal wie lange du schon mit Gott unterwegs bist oder wenn du auch was ganz neu angefangen hast. So, wenn Gott in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er als erstes unseren Geist neu. Unser Geist wird erneuert, wir empfangen den Heiligen Geist, er wohnt in uns. Das heißt, der Körper bleibt so. Ja, der Körper bleibt erstmal so und auch mein Charakter bleibt vielleicht erstmal so. Und dann fängt er an, nach und nach das neu zu machen. Wir erleben Veränderung, aber wir erleben diese Veränderung nicht aus eigener Kraft. Du schaffst es niemals aus eigener Kraft. Ja? Es ist so, es gibt ein Vorher und Nachher. Und dieses Nachher, da ist Gott dabei, das zu verändern bei dir. Was meine ich damit? Wenn Gott in dein Leben hineinkommt, ist es nicht so, dass Gott einfach dazugefügt wird. Manche denken, ja, jetzt will ich Christ werden, jetzt lade ich Jesus in mein Leben ein oder ich gebe mein Leben in Gottes Hand und dann ist Gott neben mir in meinem Leben. Nein, so funktioniert das nicht. Wenn Gott in dein Leben kommt, möchte er das komplett neu machen. Dann möchte er das, was er mit deinem Leben vorhat, völlig umgestalten und dass sein Plan, seine Vision für dein Leben durchkommt. Und viele verhalten sich so, ja, Gott ist irgendwie in meinem Leben. Er ist irgendwie bei mir, ich bin gerettet, ich bin Kind Gottes, aber sonst mache ich meinen Stiefel und meine Spur. Aber das will Gott nicht. Wenn Leute in den Gottesdienst kommen oder hier in die Gemeinde kommen, oder ich weiß nicht, wo du herkommst, aus der Gemeinde, dann kommen sie her und fragen, ja, muss ich dann mein Leben verändern? Muss ich mein Leben verändern, wenn ich Christ werde? Und dann sage ich, ja, es muss sich verändern. Weil wenn es sich nicht verändert, hey, dann bist du vielleicht gar kein wirklicher Christ. Ja? Es muss sich verändern. Es verändert sich völlig. Und bei mir war es so, ich bin damals von der Spielsucht frei geworden. Da hat Gott wirklich gesagt, okay, Andreas, dann hat er über ganz viele Jahre angefangen, mein Herz von Ablehnung zu heilen, dass ich die Liebe des Vaters wirklich verstehen kann. Und das hat lange bei mir gedauert. Und bei jedem von euch ist es anders. Ja, der eine ist vielleicht von Nikotin frei geworden, vielleicht, keine Ahnung, von irgendeiner Sucht, Drogensucht, von Ablehnung, von Missbrauch, was auch immer. Aber du findest die persönliche Handschrift Gottes in deinem Leben, wenn du mal kurz drüber nachdenkst, wenn du mal zurückschaust und überlegst, was Gott schon in deinem Leben getan hat. So, der erste Punkt heute, erster Hauptpunkt ist, das Evangelium bedeutet Veränderung. Es verändert dein Leben. Das Evangelium heißt die gute Botschaft, die frohe Botschaft. Aber da ist die Kraft Gottes drin, die Auferstehungskraft von Jesus Christus, der Heilige Geist. Das heißt, das Evangelium verändert dich. Ja? Evangelium, also das, wo wir Jesus nachfolgen, das Evangelium, Christsein, ist keine Religion, sondern ein lebendiger Glaube. Ja, bei einer Religion ist es so, dass du irgendwas tun musst, dich anziehen musst, was essen musst, verschiedene Gebetshaltungen einnehmen musst, irgendwo hinpilgern musst. Das ist Religion. Ja? Das heißt, du musst außen irgendetwas tun, um Veränderung sichtbar zu machen, zu erleben. Aber wenn du Jesus Christus kennenlernst, ist es so, dass er dein Herz verändert. Er macht erstmal deinen Geist neu. Du hast eine Beziehung zum Vater. Dein Geist wird lebendig. Und Gott möchte, oder Jesus fängt in dir an, in deinem Innersten. Das ist so wichtig. Ja? Du kannst also einen Christ normalerweise nicht an seinen Äußerlichen erkennen, außer vielleicht, wie er lächelt oder wie er strahlt. Aber eigentlich ist das, was Gott tut, tief in seinem Herzen drin. Und er möchte, dass es sichtbar wird. Er möchte, dass es rauskommt. Und deswegen ermutige ich dich, und ich muss mich auch mal wieder ermutigen, auch wie Gabi es vorhin sagte, manchmal fühlen wir das gar nicht und denken, ach, ich bin müde, ich habe Schmerzen, der Tag war eigentlich doof, der Chef hat mich angemacht, ich habe Stress zu Hause, meine Frau ist krank oder die Kinder sind krank. Und dann kommt der Nachbar und fragt dich was oder du wirst in der Bahn angesprochen oder der Kollege fragt irgendwas und du hast gar keinen Bock irgendwie und redest nicht oder agierst nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn man sich überwindet und dann doch was sagt, passiert trotzdem was. Die Menschen erleben und sehen einfach, dass Gott in deinem Leben wirksam ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du Veränderungen zulässt, dass du da weitergehst. Im Römer 12, Vers 2, kannst du mir vielleicht mal an den Bildschirm schmeißen, da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Also wie werden wir verwandelt? Durch die Erneuerung unserer Denkweise. Habt ihr schon mal gehört? Gott will dich verwandeln, indem du anfängst neu zu denken. Und das funktioniert nur durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Anders kann unser Denken sich nicht verändern. Nur dadurch verstehen wir, was für eine neue Identität wir in Christus haben. Ja? Und da steht das Wort verwandeln hier. Verwandeln heißt im Griechischen Metamorphosis. Daher kommt das Wort Metamorphose. Und ist es so, dass Gott nicht einfach dein altes Ich verbessert? Also ihr kennt ja eine Raupe, ne? Da gibt es die Metamorphose, Verpuppung, und dann kommt aus der Raupe irgendwann ein Schmetterling. Und diese Raupe ist vielleicht dick und hässlich und klein in diesem Kokon und dann passiert eine Veränderung, die Metamorphose, und dann kommt ein wunderbarer Schmetterling heraus. Und Gott möchte nicht, dass du in diesem Kokon stecken bleibst. Er möchte nicht, dass du diese alte Raupe bleibst, sondern er möchte dich in diesen Schmetterling verwandeln, das, was er mit dir vorhat. Und das Problem ist aber, dass wir oft noch in dem Alten drinne sind. Dass wir denken, ja, jetzt habe ich wieder gesündigt, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich immer noch die Sache, die habe ich immer noch nicht geschafft. Aber Fakt ist, in Jesus bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und es ist nicht so, dass Gott einfach... Er möchte diese Kokons, er möchte dich aus diesem Kokon zum Schmetterling hervorbringen. Und das geschieht eben durch Gemeinschaft. Das geschieht dadurch, dass du in eine Gemeinde gehst. Du brauchst also ein Werkzeug, einen Veränderungsprozess. Das sind deine Leute an deiner Seite, die Geschwister. Das ist die Kleingruppe. Das ist das Wort Gottes. Wenn du dich dem nicht aussetzt, dann wirst du nicht dieser Schmetterling werden. Dann wirst du in diesem Kokon, in diesem alten Zustand bleiben. Paulus sagt, im 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Gott möchte alles neu machen. Gott möchte alles neu machen. Und das geschieht erstmal durch den Heiligen Geist, wie ich schon sagte. In Johannes 3, ab Vers 1, ihr kennt die Geschichte, da kommt Nikodemus, der Pharisäer, ein Gelehrter, er kommt zu Jesus in der Nacht, weil er Angst hat, dass die Leute ihn sehen, dass seine anderen Kollegen ihn erkennen. Und er fragt Jesus. Er sagt, Rabbi, sagt er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Ja, also er weiß, dass er ein Rabbi ist, ein Lehrer ist. Sogar mehr als er selber, der Nikodemus. Aber weißt du, Jesus möchte nicht nur ein Lehrer für dich sein, sondern Jesus möchte dein Retter und dein Herr werden. Das ist so wichtig zu verstehen. Dass Leute nicht sagen, ja, Jesus war ein weiser Mann, Jesus war ein schlauer Mann, Jesus war ein Prophet in der Bibel. Jesus ist der Sohn Gottes, er lebt, er ist auferstanden und er möchte dein Herr und Retter werden. Und Nikodemus sagt, ja, du bist ein richtig genialer Lehrer, Jesus. Und Jesus sagt, er sagt zu ihm, wenn nicht jemand von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, du musst von neuem geboren werden. Du musst diese Neugeburt erleben, von der Jesus hier im Johannes 3 spricht. Du musst den Heiligen Geist empfangen. Und Nikodemus sagt, was meinst du damit? Wie kann denn ein alter Mensch zurück in den Leib der Mutter gehen? Ich bin ja schon alt, denkt er sich vielleicht. Und Jesus sagt, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und deswegen ist auch die Taufe so wichtig, die Wassertaufe, die Glaubenstaufe. Erst die Entscheidung für Jesus, sich dann taufen lassen. Aber viel wichtiger ist, dass du von neuem geboren bist und dass der Geist Gottes in dir wohnt, so wie Jesus das zu Nikodemus hier sagt. Jesus sagt, Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Das Evangelium bedeutet neues Leben von Gott. Und eine zweite Sache, die du unbedingt wissen musst, Der zweite Punkt, Hauptpunkt heute, Gott liebt uns, wie wir sind. Gott liebt dich, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Ja? Er liebt dich so, wie du bist. Wenn du Christ bist und heute Morgen hier sitzt und die letzte Woche versagt hast, Fehler gemacht hast, gesündigt hast, Jesus liebt dich trotzdem. Und er sagt, komm, ich gehe mit dir ein Stück weiter. Ich möchte dich da hinausführen. Ich möchte dich weiterführen. Und wenn du Jesus noch gar nicht kennst heute Morgen und hier sitzt und sagst, ich kenne Gott gar nicht, dann glaub nicht der Lüge, dass du sagst, ich muss erstmal das und das und das auf die Kette kriegen und das hinkriegen und dann kann ich irgendwann zu Gott kommen. Falsch. Du kannst so, wie du bist, du musst so, wie du bist, zu Gott kommen. Das ist so wichtig. Das ist ganz wichtig, ey. Weil wir aus unserer Kraft können wir nichts tun. Wir können es selber nicht retten. Durch Gnade werden wir gerettet. Deswegen ist es so wichtig. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Gott möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Und Veränderung tut weh. Veränderung ist schmerzhaft. Veränderung bedeutet, ich muss in Prozesse hineingehen. Veränderung heißt vielleicht, dass ich meinen Vater kontaktieren muss oder meine Mutter. Es kann sein, dass ich Dinge aufarbeiten muss in meinem Leben. Es kann sein, dass ich, wo ich ein Trauma erlebt habe, wo ich verletzt bin, vielleicht Missbrauch erlebt habe, dass ich diese Dinge aufarbeiten muss. Ich sagen muss, Jesus, wie? Und Gott zeigt dir dann wie. Und dann musst du aber Schritte gehen. Und oft ist es so, dass Menschen dazukommen. Oft ist es, dass du zu Menschen gehen musst und dich mit ihnen auseinandersetzen musst. Und das ist schmerzhaft, das tut weh. Und oft haben wir Angst davor. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Ich möchte keine Konfrontation suchen. Ich will nicht zu meinem Dad sagen, wo er mich als kleiner Junge abgelehnt hat und sagen, Papa, wieso hast du diesen Fehler gemacht? Warum hast du mich so und so behandelt? Das tut mir weh. Aber wenn ich nicht auf meinen Vater zugehe und nicht mit ihm drüber spreche, werde ich da nie weiterkommen. Ich werde nie Heilung erleben. Ich werde nicht Veränderung erleben. Okay? Ja. Im Johannes 1, Vers 14, da heißt es, da schreibt Johannes, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist voll Gnade und Wahrheit. Das bedeutet, Gnade bedeutet, Jesus liebt dich so, wie du bist. Das ist der erste Punkt. Und Wahrheit meint, Jesus liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Ja, er will dich verändern, weil die Wahrheit macht dich frei. Und dann heißt es, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Er war voll Gnade und Wahrheit. Gnade bedeutet, Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Und Wahrheit heißt aber, er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Er will dich verändern. Auch heute, auch wenn du heute schon über 80 bist oder über 70 oder über 50, keine Ahnung. So, Gnade lädt uns ein, frei zu werden. Die Gnade lädt uns ein, zu Gott zu kommen, gerettet zu werden. Gnade lädt uns ein, frei zu werden. Und die Wahrheit setzt uns frei. Sie macht uns frei. Und durch das bleiben wir frei, durch den Heiligen Geist. Der dritte Hauptpunkt, wenn ich mich nicht verändere, also wenn du dich nicht veränderst, nicht verändert hast, sage ich dir heute Morgen, kennst du Gott wahrscheinlich gar nicht. Nicht wirklich. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich kann nicht in dein Herz schauen. Aber Gott sieht das Herz eines jeden Menschen. Aber wenn wir uns nicht verändern, ja, dann kann es sein, dass wir nicht die Handschrift des Autors, des Künstlers tragen. Ja? Wenn du das Besondere im Gemälde, in der Skulptur, in der Kunst des Künstlers, des Schaffers nicht siehst, dann kannst du niemals sagen, das ist ein Monet, kannst du niemals sagen, das ist ein Picasso oder das ist ein Rembrandt, weil es nicht zu finden ist. Und wenn die Handschrift Gottes, wenn das, was Gott tun will, in deinem Leben nicht zu finden ist, kann es sein, dass dein Herz noch nicht wirklich berührt worden ist, dass du es noch nicht wirklich verstanden hast oder dass dir doch ein Stück fehlt. Und ich möchte dich ermutigen, dich dann auszustrecken und zu sagen, Herr, ich möchte dich wirklich kennenlernen. Ja? Bei mir war das damals so, ich habe irgendwie verstanden, dass ich verloren bin. Ich habe verstanden in einem Gottesdienst, in mehreren Gottesdiensten, dass ich ohne Jesus wirklich in die Hölle gehe. Davor habe ich gesagt, es gibt gar keinen Gott. Davor habe ich gesagt, es gibt gar keine Hölle. Aber dann saß ich in diesem Gottesdienst und ich habe gemerkt, dass ein Vater oder dass ein Gott im Himmel, der liebt mich irgendwie, aber das, was in meinem Leben ist, da werde ich in seiner Gegenwart im Himmel niemals Bestand haben. Und deswegen habe ich mich dann zu Gott gewendet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, komm, mein Leben, rette mich. Und als ich dieses Gebet gebetet habe mit diesem Pastor auf den Knien, habe ich noch gezweifelt. Ich habe gesagt, Gott, Jesus, wenn du irgendwie da bist, komm und rette mich. Und in dem Moment, wo ich das gebetet hatte, kam der Heilige Geist und ich bin zusammengebrochen. Ich habe geweint und ich habe gemerkt, Gott hat mein Leben in dem Moment komplett neu gemacht. Der Heilige Geist kam in mein Leben. Und das allererste Mal in meinem Leben habe ich ganz stark eine Liebe empfunden, die ich vorher nicht kannte. Ich habe einen Frieden erlebt. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich hatte lange nicht geweint, weil ich so hart geworden bin als 19-Jähriger. Aber Gott kam und hat mich so geflasht. Ich bin ins Bett gegangen, ich konnte nicht schlafen. Ich war so aufgeregt. Es war 2 Uhr nachts. Um 5 Uhr morgens bin ich quasi wieder halb wach geworden. Und ich war so voll. Und das war der Heilige Geist. Und ich bin aufgestanden. Die Leute sagten, wow, Andreas, was ist mit dir denn passiert? Ich war so total müde, ne? Aber es war Gott sichtbar. Da bin ich nach Hause gefahren. Und meine Mama sagte als erstes, als ich in die Küche komme, was ist denn mit dir passiert, Andreas? Ich habe kein Wort gesagt, ich ging in die Küche. Ich war auf einer Freizeit, komme nach Hause. Und meine Mama sagt zu mir, was ist denn mit dir passiert? So, ne? Also sie hat es gesehen. Und das ist diese Veränderung, die Gott in uns wirkt. Im 1. Johannes 1, Abvers 6, da schreibt Johannes, wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. So, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Also keiner von euch, denke ich, macht das. Aber es nützt nichts, wenn wir sagen, ja, da ist keine Schuld in meinem Leben, da ist keine Sünde. Es nützt nichts, wenn du das wegredest, wenn du sagst, ah, ist nicht so schlimm, kein Problem, Gott drückt 2 Augen zu. Das Problem ist einfach, dann ist die Wahrheit nicht in uns, nicht in dir. Und das Ding ist einfach, du ziehst den Kürzeren, ich, nicht Gott. Gott ist im Himmel, Gott ist in der Ewigkeit, Gott hat alles, dem geht's, vorsichtig ausgedrückt von mir, sehr gut. Aber wir ziehen den Kürzeren, wenn wir sagen, nee, nicht so schlimm, ich gehe so weiter. Ja? Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Und wenn wir auch behaupten, das ist nicht so schlimm, diese Sünde in meinem Leben, ist es genauso ein Betrug an dir selber. Und dann sagt er was ganz Interessantes. Das ist das Einzige, was Gott von uns verlangt. Er sagt im Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir unsere Schuld bekennen, ja, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Es geht nicht darum, dass du immer alles richtig machst. Es geht nicht darum, wenn du gesündigt hast, dass du dich verdammt fühlst. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir sagen, Gott, sind da Sachen in meinem Leben, die mich von dir fernhalten? Sind da Sachen in meinem Leben, auch als Christ, wo ich Kompromisse eingegangen bin? Wenn du diese Kompromisse lebst, betrügst du dich selber. Und Johannes, er macht weiter, er gibt gar nicht auf. Im 1. Johannes Kapitel 2, ab Vers 4, sagt er dann weiter, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und dann im Kapitel 5, 3, da heißt es, denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote zu befolgen und seine Gebote sind nicht schwer. Ha, sagst du. Seine Gebote sind nicht schwer, von wegen, Andreas. Das ist das Schwerste überhaupt, Gottes Gebote zu befolgen. Das ist das Schwerste, was es gibt. Vielleicht sagst du das heute Morgen, ich weiß es nicht. Da sagst du auch, nein, okay, ich bin da schon weiter. Wenn du das sagst, ja, deine Gebote zu befolgen ist sehr, sehr schwer, dann ist da wirklich noch nicht diese Veränderung in deinem Herzen passiert. Ja, dann ist dein innerer Mensch noch nicht wirklich erneuert oder dann ist dein Herz noch nicht wirklich verändert worden. Vielleicht ist es auch so, dass du aus deiner eigenen Kraft lebst, dass du sagst, ja, aus einer Kraft will ich das schaffen. Ich muss aus einer Kraft die Gebote Gottes erfüllen. Das wirst du nicht schaffen. Es geht nur durch den Heiligen Geist. Es geht nur durch Gnade. So, Gott will dir das schenken, dass diese Gebote ihm zu folgen keine Last sind, sondern dass es Freude ist. Und Freude ist es, indem ich das lese, verstehe, was Jesus getan hat und indem ich sage, okay, Heiliger Geist, hilf mir. Und wenn du fällst, stehst du wieder auf, sagst es Gott, bekennst es ihm und gehst weiter. Und wenn du wieder fällst, stehst du wieder auf und gehst weiter. Und das Wichtigste ist, dass du den Heiligen Geist mit ins Boot holst. Weil er wohnt ja schon in dir, aber du musst dich aktiv darauf ausrichten, im Geist zu wandeln, wie die Bibel sagt. aus eigener Kraft schaffst du es nicht. Und ich merke so, bei mir ist es so, aus Liebe zu Jesus schaffe ich es nur. Wenn ich verstehe, was Jesus für mich getan hat, wenn ich verstehe immer wieder jeden Tag neu, wie sehr er mich liebt, wenn ich vor Augen habe, was er für mich getan hat und wie ich dann sehe, wenn ich mich darauf einlasse, dass er mir wieder ein Stück weiterhilft, dass er mich wieder tröstet, dass er mir wieder neue Kraft gibt, mich wieder neu stärkt, dann sehe ich einfach, dass Veränderung passiert in meinem Leben. Ja? Und da siehst du auch, dass bei dir Veränderung passiert. Oft sind wir so betriebsblind, also ich manchmal, gucke ich so, naja, was ist denn bei mir groß passiert, Andreas, denke ich dann so. Gott, was hast du denn schon bei mir getan? Jetzt bin ich schon wieder da reingefallen vielleicht. Aber ich sage dir, Gott hat dich verändert. Wenn du Leute fragst, vor 3 Jahren, als du angefangen hast und heute, die Leute werden sagen, Gott hat dich verändert. Wenn Leute sagen, wie du damals vor 20 Jahren warst, Gott hat dich verändert. Ja? Und deswegen geht darin weiter. Gott will das schenken. Jetzt sagst du vielleicht noch 3 kurze Unterpunkte. Oh Mann, wie funktioniert das? Wie schaffe ich das wirklich? Der erste Unterpunkt heute, lass los, wer du warst. Lass los, was war. Lass deine Vergangenheit los. Und konzentriere dich darauf, wer du in Gott sein kannst, wenn du ihn nicht kennst heute Morgen. Beziehungsweise wer du in Gott bist, wenn du ihn kennst. Nämlich eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Das Alte ist nicht mehr, okay? Deswegen denk nicht an früher. Lass dir das nicht einreden, egal was Leute über dich sagen. Du bist ein neuer Mensch in Jesus Christus, eine neue Kreatur. Ich finde das so stark. Ich habe das schon so oft gesagt. Gott nimmt bewusst kaputte, verkorkste Menschen im Neuen und auch im Alten Testament, um seine Herrlichkeit durchzubringen. Mose war ein Mörder, hat jemanden im Zorn erschlagen. David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Die ganze Bibel ist voll von Leuten, wo du sagen würdest, also den willst du nehmen, Gott? Den hast du genommen? Kann ja nicht sein. Aber Gott hat diese Menschen berührt, ihr Leben berührt und hat Großartiges mit ihnen getan. Ja? Einer zum Beispiel ist Paulus oder Saulus. Ja? Saulus hieß er vorher, dann wurde er zum Paulus. Saulus verfolgte Christen. Er hat gesagt, ja, steinigt ihn, steinigt Stephanus. Er war dabei, er hat sogar gesagt, jo, den könnt ihr steinigen. Und dann wurde Stephanus gesteinigt. Saulus war dabei. Er hat Christen ins Gefängnis gebracht. Und dann begegnet ihm Jesus Christus. Und er wird erstmal blind 3 Tage und dann erlebt eine völlige Veränderung, eine völlige Metamorphose. Das ist total, total Hammer. So, Gott verändert Menschen. Also, Gott kann komplett Mensch neu machen, wo ich sage, das wird nichts mehr mit der Person, es kann nichts werden, wo ich vielleicht für jemanden schon lange bete und diese Person schon alt ist und ich am Verzweifeln bin, aber Gott kann das tun, Gott kann diesen Menschen berühren und ihn verändern, wie bei diesem alten Herrn, von dem wir heute Morgen gehört haben. Es ist Gnade, wenn ein alter Mensch Jesus Christus kennenlernt. Es ist Gnade einfach, weil es ist so heftig, das Herz ist so hart, die Herzen sind so dicht. Die meisten Menschen, gibt es da eine Studie darüber, entscheiden sich bis 1920 für Jesus Christus auf dieser Erde. Okay, kommen wir zurück zu Saulus und Paulus. Er heißt Saulus, dann wird er zum Paulus. Und Gott benutzt ihn, um 2 Drittel des Neuen Testaments zu schreiben. Paulus war ein genialer Lehrer, ein genialer Gelehrter. Er war so ein Crack, so ein schlauer Typ. Und was Gott uns zeigen will, hey, ich bin im Veränderungsbusiness tätig, so ungefähr. Ich kann Menschen verändern, ich will auch dein Leben verändern. Wenn du möchtest, wenn du dranbleibst. Denk mal, Paulus hat Christen ins Gefängnis gebracht, er hat Christen getötet, er hat sie umbringen lassen. Und im Römerbrief, im Kapitel 1, Vers 1, schreibt Paulus Folgendes. Er schreibt, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Er sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi, ich bin jetzt Knecht, Sklave Jesu Christi und ein berufener Apostel, sagt Paulus. Er sagt nicht, Paulus, Mörder von Christen. Ne? Nein, er sagt, ich bin ein berufener Apostel. So, er schaut darauf, wozu Gott ihn berufen hat. Er hat verstanden, dass Gott ihn zum Apostel berufen hat. Wozu hat Gott dich berufen? Hey, wozu hat Gott dich berufen? Ja? Wir sind nicht alle Apostel, wir sind ja nicht alle Evangelisten. Aber Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen. Und ich glaube, dass in dir noch viel mehr drin steckt, als du dir selber bewusst bist und ich mir selber bewusst bin, bei mir. Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr in uns hineingelegt hat. Ja? Paulus sagt, schreibt im Kolosser 3, Vers 7, er schreibt, früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so und so verhalten, doch jetzt. Früher, und dann sagt er, doch jetzt. Ich möchte dich bitten, dass du auf das schaust, was jetzt, heute Jesus tun möchte. Dass du von diesem Früher zum doch jetzt, zum heute kommst. Ja, er sagt dann, doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Das ist das neue Leben, was du von Gott empfangen hast. Der zweite Unterpunkt, gib Gott die Erlaubnis, alles zu verändern. Der Fokus liegt also auf Erlaubnis und alles. Du musst Gott jeden Tag immer wieder sagen, Gott, du darfst bei mir alles verändern, ich gebe dir die Erlaubnis. Weißt du, wenn du Gott nicht die Erlaubnis gibst, wird er dich nicht verändern. Er wird dich nicht irgendwie mit Gewalt nehmen, sondern er wird dich nur verändern, wenn du dich verändern lässt, wenn du bewusst in seine Gegenwart gehst. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, dann werde ich hineinkommen und Gemeinschaft mit ihnen haben. Das heißt, Jesus, er klopft immer wieder an. Er klopft auch heute Morgen vielleicht an. Aber die Herzenstür, deine Lebenstür, die musst du öffnen, damit er reinkommen kann, damit er Veränderung bringen kann in diesem Bereich. Und ich sage dir, dieser Griff ist nur innen drinne. Draußen gibt es keinen Griff, sage ich jetzt. Weil Jesus klopft an, er bittet dich, dass du ihn reinlässt. Dass du sagst, Jesus, ich lasse dich in mein Leben hinein. Ich öffne mein Herz. Ich will nicht noch ein Jahr länger in dieser Abhängigkeit bleiben. Ich will frei werden von dieser Sucht. Ich will frei werden von Pornografie oder irgendwelchen Drogen oder was auch immer es ist. Ich will frei werden von Bitterkeit. Ich will diesen Hass nicht mehr in meinem Herzen haben. Okay? Das heißt, du öffnest die Tür und die Gegenwart Jesu, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist der Schlüssel, um Freisetzung zu erleben. Aber wenn du ihm nicht die Tür öffnest, kann er auch nicht hineinkommen. Sinnbildlich gemeint. Er ist ja schon hier drin, der Heilige Geist. Aber es gibt Bereiche in deinem Leben, die musst du Gott hingeben. Ja? Der Geist ist erneuert. Aber es gibt vielleicht Bereiche, wo du Gott rauslässt, wo du sagst, da will ich Gott gar nicht ranlassen. Das ist ganz tief vergraben irgendwo. Wenn du ihn da nicht ranlässt, wirst du da nicht Freiheit erleben. Du wirst da keine Heilung erleben. Glaub es mir. In Galater 5, 19 lese ich noch, da heißt es, gebt ihr euch dagegen eure alten menschlichen Natur hin, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral. Das meint Sex außerhalb zwischen Mann und Frau oder gemeint ist zwischen einem Mann und einer Frau. Einen sittenlosen, ausschweifenden Leben. Zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Ja, irgendwelche Zaubereien, irgendwelche Amulette, irgend sowas. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen. Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Es ist hart, was er hier schreibt. Es ist echt hart. Und er sagt, Paulus, ich habe es euch schon einmal gesagt, ich warne euch noch einmal. Und er sagt das hier zu Church-Members, zu Kirchenleuten, zu Gemeindeleuten. Er sagt, wer so lebt, wird niemals in das Reich Gottes kommen. Und da kommst du nur raus, indem du sagst, ja, Herr, dein Wort sagt es, danke, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast, ich will im Geist leben. Und wenn du im Geist lebst, wird die Frucht des Geistes in dir sichtbar werden. Die Frucht des Geistes aber ist, wisst ihr das? Ist, das erste ist, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, genau. Auf einmal ist der Liebe. Ja, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, auf einmal hast du eine Liebe in dir, eine Retterliebe für die Leute um dich herum. Und du kannst vergeben, du hast das Liebe. Die Frucht, die ist am Anfang schon da, das ist meine persönliche Meinung, aber sie wird dann mega irgendwie ausgebildet, keine Ahnung. Und auf das nächste ist, Freude wird da sein. Freude oder Frieden, Geduld. Und es ist unterschiedlich, ne? Da hast du vielleicht mehr Frieden und Freude, aber Geduld musst du noch lernen. Freundlichkeit ist da, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet, schreibt er. Es ist nicht so, dass du das jetzt tun musst. Du musst gar nichts mehr tun. Du musst dich einfach Gott hingeben und seinem Wort gehorsam sein und dem Heiligen Geist gehorsam sein und folgen. Das ist das, was du tun musst. Aber aus eigener Kraft zu kämpfen, bringt nichts. Paulus schreibt in Philipper 2, 13, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Ja? Und deswegen ist es wichtig, mach die Herzenstür auf. Wenn er anklopft, dann mach sie auf. Der dritte und letzte Punkt, Unterpunkt heute, lass es zu, dass diese Veränderung heute beginnt. Heute. Und morgen sagst du, heute beginnt diese Veränderung. Heute gehe ich in dieser Veränderung weiter. Heute. Schieb es nicht auf die lange Bank. Nicht erst morgen, weil wenn du sagst, morgen erst, vergiss es, ey. Funktioniert nicht. Ja? Es heißt hier im 2. Korinther 3, 18, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, also ein Schleier, wisst ihr, was es ist? Sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Ja, das heißt, du siehst die Herrlichkeit des Herrn in einem Spiegel. Du siehst dich und sagst, naja, okay, da sind noch ganz viel Pickel und Runzeln und Falten und das sieht nicht so gut aus bei mir. Aber Gottes Herrlichkeit über dein Leben ist einfach grandios und genial. Ja? Und in diesem Spiegel siehst du, wie Gott dich sieht. Und ich sehe bei mir noch eine Menge Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und bei dir vielleicht auch. Da ist vielleicht Sünde oder sind noch Fehler in deinem Leben. Aber ich möchte dich bitten, dass du auf ihn schaust und auf das, was er in deinem Leben tun will, auf die Herrlichkeit Gottes und dass er dich verwandeln will. So, Jesus verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Er sagt, komm, geh weiter. Lass uns weitergehen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden, immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, das heißt, der Heilige Geist ist am Werk. Und während wir in seiner Gegenwart kommen und seine Herrlichkeit schauen, werden wir verwandelt. Und die Frage ist, hast du noch Hunger, in seine Herrlichkeit zu kommen? Hast du noch Hunger danach überhaupt? Haben wir Hunger danach? Haben wir Hunger nach Jesus? Und dieser Gottesdienst heute Morgen ist wie ein Spiegel. Und die Kleingruppe, wo du bist, ist wie ein Spiegel. Und das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du diesen Spiegel vor Augen hast, dass du siehst, das bin ich nicht mehr, sondern Gott hat mich zu etwas Neuem gemacht. Es gibt eine coole Geschichte, ich glaube, vielleicht hast du sie schon mal gelesen, von Marina Chapman heißt sie. Weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam, Marina Chapman. Gibt es ein Buch drüber, mittlerweile ist sie eine alte Frau. Das Mädchen, das aus dem Dschungel kam, zum Schluss, eine kurze Geschichte. Ein kolumbianisches Mädchen aus Kolumbien, sorry. Sie wird mit 4 Jahren entführt, aus ihrem Dorf heraus. Ihr wird Schreckliches, Furchtbares angetan mit 4 Jahren. Dann wird sie alleine im Dschungel zurückgelassen. Ganz alleine mit 4 Jahren. Normalerweise, was würde passieren? Nach 3 Tagen wäre sie eigentlich tot. Aber Gott sieht ihr Leben. Und er schickt Kapuzineräffchen, so einen Clan von Kapuzineräffchen. Und diese Familienbande von Äffchen nimmt dieses junge Mädchen auf. Müsst ihr euch vorstellen. Sie lernt von diesen Äffchen alles. Sie, wie man sich versorgt, wie man isst, wie man trinkt. Ja, sie versorgen dieses 4-jährige Mädchen, diese Affen. Und in einem Interview erzählt sie, wie sie nach 5 Jahren, so mit 9 Jahren, total vergessen hat, dass sie eigentlich ein Mensch ist, wer sie überhaupt ist. Also sie hatte total vergessen, ja, dass sie ein Mensch ist. Sie dachte, sie wäre ein Affe. Sie guckt immer ihre Haut an, naja, ganz hell, gar keine Haare, komisch. Die anderen Kollegen haben alles Haare hier und sehen auch ganz anders aus. Aber sie merkt, sie ist anders. Und eines Tages, ja, vielleicht sieht sie sich auch im Fluss mal, im Bach, dass sie... Ihr Spiegelbild sieht so ein bisschen, ne, im Wasser. Sie sieht einfach, sie sieht anders aus als diese Äffchen. Und eines Tages findet sie was Glitzerndes, Blinkendes im Dschungel. Es ist ein Spiegel und sie nimmt diesen Spiegel in die Hand und sieht zum allerersten Mal ihr Gesicht. Ja, sie guckt in einen Spiegel. Sie guckt in diesen Spiegel, übertrage jetzt der Herrlichkeit Gottes. Und sie versteht auf einmal, ich bin nicht für dieses Leben hier gemacht. Ich bin kein Affe, sondern ich bin irgendwas anderes. Ich bin auf jeden Fall nicht einer von den Kollegen um mich herum, sondern ich bin jemand anders. Sie sieht das in diesem Spiegel. Hammer. Und dann ist es so, sie weiß, sie gehört da nicht hin. Und dann eine kurze Zeit später wird sie gerettet. Sie wird gerettet von Wilderern. Es passiert wieder was Schlimmes mit dieser Person, mit dieser Marina. Aber sie wird gerettet. Heute lebt sie in Großbritannien. Sie ist Oma, sie hat Enkel. Und ihre Lieblingsbeschäftigung mit ihren Enkeln ist was? Natürlich auf Bäume klettern, ne? Das macht sie total gerne. Und was will ich damit sagen? Du musst wissen, wer du nicht mehr bist. Du musst wissen, wenn du in den Spiegel schaust, ins Wort Gottes, wenn du im Gottesdienst bist, in der Kleingruppe, wenn du im Gebet bist, wenn der Heilige Geist dir begegnet, du musst verstehen, hey, ich bin nicht mehr der alte Andreas, ich bin nicht mehr die alte Johanna oder ich bin nicht mehr die alte Anna-Maria oder der alte Joel. Ich bin eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das hatte sie verstanden. Du bist nicht mehr die alte Person. Du musst darin weitergehen. Gott hat dich neu gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Abschluss wirklich sagen, Herr, ich möchte daran dranbleiben. Ich möchte Veränderungen erleben. Ich möchte verstehen, wo du Dinge in meinem Leben neu machen möchtest. Gib mir ganz neu eine Vision für mein Leben. Und vielleicht hat Gott heute Morgen Bereiche in deinem Leben angesprochen. Vielleicht weißt du, da und da habe ich ein Problem, da will ich raus, da will ich Befreiung erleben. Dann such dir jemanden, Such dir jemanden in der Kleingruppe am besten, mit dem du dich connecten kannst, mit dem du dich austauschen kannst. Wenn dir irgendwas wichtig geworden ist, dann schreib die Person an, ruf sie an, versuch sie zu kontaktieren, versuch das in Ordnung zu bringen, weil nur dadurch wirst du diese Veränderung erleben. Amen. Amen.